Herzlich willkommen diese Woche zurück mit Jakob Gleisberg. Hallo Jakob, schön, dass du wieder da bist.
Danke.
Und wir haben heute anknüpfend an das Thema der letzten Woche das Thema, dass wir uns den Copyright Design Prozess mal anschauen. Und bevor wir da wirklich, wie es so schön heißt, Butter bei die Fische geben, ein paar Worte noch zu dir. Wer du bist, was du machst und wo man dich eventuell sogar findet, wenn man sagt jetzt, okay, das war total klasse. Also ich weiß, dass du klasse bist, aber die anderen müssen das erstmal hören. Wo findet man dich und ja, was machst du den ganzen lieben Tag, wenn du nicht gerade bei uns im Design Manager als Dozent unterwegs bist?
Ja, ich bin Kommunikationsdesigner und habe zusammen mit meinem Kompagnon eine Agentur in Leipzig, heißt ein Kollaborat. Und wir sind für Markenbildung, für Markenentwicklung zuständig und betreuen hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich Maschinenbau. Das ist unser thematischer Schwerpunkt inhaltlich. Und wir sind mit einem zweiten Standbein in Peking, haben dort ein Partnerbüro, die dort unter unserem Namen agieren und arbeiten, und wir haben dann stetigen Austausch mit Designern in China.
Das klingt spannend. China, größter Markt oder fast mit einer der größten Märkte, zumindest glaube ich, der größte ist immer noch der amerikanische Markt. Und spannend. Und dann denke ich mal hauptsächlich Kunden aus Deutschland, die nach China wollen, oder auch chinesische Unternehmen, die sich nach Deutschland wollen oder
beides, nach Europa. Ne? Beides. Durch die Kontakte in Peking sind es auch öfter mal Dinge, die in China sind. Man muss sagen, dass deutsches Design, deutsches Grafikdesign halt überall geschätzt wird. Und das ist auch ein Grund, deswegen ist von unseren chinesischen Designpartnern in Peking mit unserem Namen zu arbeiten. Und wir da Synergieeffekte haben, weil wir sozusagen einen Markt vor Ort bearbeiten können und die mit dem Know-how von deutschen Designern brillieren können.
Wofür steht deutsches Grafikdesign? Jetzt rutscht man zwar ein bisschen vom Thema ab, geduldet euch, wir gehen gleich in den Prozess,
sehr, das muss ich jetzt machen. Es ist schon sehr ähnlich mit dem Maschinenbau, also es ist einfach eine solide, es hat Geschichte. Ich meine, AEG war eins der ersten Corporate Designs und gut, Coca-Cola ist noch ein bisschen älter, das ist die Marke, aber das heißt, da ist ganz viel Vertrauen und am Schluss Bauhaus ist überall bekannt, also viele kommen auch zum Studium nach Deutschland und da ist also ein richtiger Hype dafür da.
Okay, das klingt spannend, wusste ich gar nicht. Super. Ja, der Corporate Design Prozess. Das heißt, ich komme jetzt als Kunde zu dir und sage, HSB Akademie, super, aber wir müssen da mal was ändern. Und dann würde ich jetzt unter Prozess mir vorstellen, das ist wie ein Fahrplan. Ne? Also wie, dass du mir aufzeigst, Mensch Holger, du musst das und das und das und das machen. Was gehört denn alles zu diesem Corporate Design Prozess?
Okay, man kann natürlich unterschiedlich einsteigen, je nachdem wie offen der Kunde da auch ist und wirklich grundsätzlich an seiner Marke arbeiten will. Wir haben es letzte Woche schon gehört, dass es eigentlich auch ein Teil der Markenentwicklung ist, das Corporate Design. Das heißt, wenn wir an einem Corporate Design arbeiten, brauchen wir diese Leitidee, diese Markenidee, diese Vision der Marke, diesen Benefit der Marke, um das ummünzen zu können oder transferieren zu können in das Visuelle. Und entweder es ist schon gegeben, es hat eine andere Agentur entwickelt, oder es ist alles schon verschriftlicht worden, und dann könnten wir mit loslegen. Aber im Regelfall ist es so, dass wir uns erstmal auf ein Niveau bringen mit dem Unternehmen oder mit den Geschäftsführenden.
Was bedeutet das?
Das heißt, wir beobachten oder wir recherchieren, was gibt es alles zu dieser Marke, zu dem Auftraggeber, wie hat er sich geäußert, wie ist er in der Presse zu finden, was ist auf den YouTube-Kanälen zu sehen, wie sind da auch so die Nutzerzahlen, und das alles wird in einer großen Übersicht, entweder sind das bei Präsentationen Boards, 70 mal 100 Boards, oder es ist ein PDF. Da kann man mal alles auf einen Blick sehen. Und dann sieht man auch die Mängel. Da können wir dann auch mit dem Finger dann schon sehr genau drauf zeigen und sagen, hier, das ist inkonsequent, oder das sind verschiedene Weisen, das ist nicht ganz konform, oder das ist hier irgendwie total 20er Jahre, 80er, 60er, also sehr weit zurück. Und wenn wir dann noch das meistens dabei haben, haben wir die Konkurrenz dabei und sehen da auch die großen Unterschiede. Und dann fällt es dem Kunden wie Schuppen von den Augen, dann sieht er das und dann wird ihm das auch klar. Und wenn wir das noch ordentlich sozusagen beim Namen nennen können, dann versteht er das viel besser. Das ist also erstmal auf einen Nenner bringen und verstehen, wo wir sind, wo wir stehen. Und das finden auch die Kunden immer sehr spannend, weil sie das so halt noch nie präsentiert bekommen haben. Okay. Und dann sehen sie sich wirklich mit ganz anderen Augen und dann wird meistens, entweder wenn es ein neues Geschäft ist, halt die Markenstrategie beauftragt und aus der Unternehmensstrategie heraus und aus den Rechercheergebnissen heraus wird dann sozusagen das Profil erstellt. Wir haben da verschiedene Modelle dazu für die Markenstrategie, kann man das sozusagen, diese abstrakte Denkarbeit in Modellen versuchen sichtbar zu machen. Das sind Pyramiden. Eine Pyramide, wir nennen auch manche Modelle Rakete. Und da ist dann zum Beispiel der Ist-Zustand, wie die Marke wahrgenommen wird. Das sind durchaus so sozusagen Zitate von Nutzern. Und das ist der Soll-Zustand am Schluss, was für ein Bild hat die Marke. Denn Marke, viele verstehen darunter mein Logo. Ich bin gebrandet, ich habe ein Logo. Ich habe überall mein Logo. Ich bin gut gebrandet. Das ist aber wirklich zu kurz gedacht, denn die Marke ist das Bild, was wir im Kopf haben. Das, was wir sozusagen an Erinnerungen haben, an Gefühlen haben, an Beziehungen haben zu dem Produkt. Und da kann man einfach immer wieder das Beispiel nehmen, Nivea. Wenn wir im Supermarkt irgendwo sind, wir brauchen eine Creme und wir sind jetzt nicht gerade durch irgendeine Werbung gerade infiziert worden, dann nehmen wir das, wo wir Vertrauen haben. Und da ist Nivea halt schon sehr lange am Markt und hat das ganz gut bisher gemacht, dass man da auch durchaus diese Marke nimmt. Weil wir in diesem Dschungel an Marken manchmal diese Übersicht verloren haben und dann sind die Marken Leuchttürme. Oder weil wir diese Unterschiede gar nicht ausmachen können. Am Schluss ist doch das Benzin bei der Tankstelle überall gleich. Warum soll ich denn zu Aral fahren? Eigentlich, aber es ist am Schluss ein Vertrauen, was wir immer wieder pflegen und was wir genießen, weil wir uns sicher fühlen bei jedem Produkt. Ob das nur in Ökobilanz von Textilien ist oder so, das sind einfach Dinge, die schwingen da mit. Und sobald wir natürlich schlechte Erfahrungen machen, wird an dieser Marke, an diesem Image gekratzt. Und das heißt, was soll für ein Gefühl geweckt werden bei den Kunden, das ist sozusagen herauszufinden, das ist zu beschreiben mit dem Kunden gemeinsam. In einem Workshop wird es häufig gemacht. Also wir sind jetzt nicht am Reißbrett und entwickeln irgendeine Marke, sondern wir präsentieren diese Analyse und danach kann es eigentlich direkt in so einen Workshop übergehen und dann werden über spielerische Gestaltungsübungen Entscheidungen gefällt und das wird dann später kondensiert und in so einem Markenmodell oder in einer Präsentation zu einer Markenstrategie entwickelt. Und wenn das dann abgesegnet ist und sozusagen alle damit was anfangen können, dann geht es an die Umsetzung. Okay. Und das ist dann der nächste große Punkt, wo man versucht, aus dieser Theorie heraus das Praktische, das Visuelle, das Spürbare, das können auch am Schluss wirklich Oberflächen sein. Auch im Workshop arbeiten wir mit Materialien, dass man dann nicht nur mit Farben und Schriften, wo Farben häufig sehr subjektiv sind, ja, geschmäcklerisch, mir gefällt halt das Blau nicht, aber ich brauche jetzt das Grün. Das ist ja keine Strategie, wenn das jetzt nach dem Geschmack von 5 Leuten geht, am besten noch die Frauen dabei oder die Männer von den Geschäftsführerinnen. Aber das wird dann sozusagen aus der Strategie ins Praktische übergeführt, ins Visuelle und das ist erstmal ein Moodboard.
Leitet man das auch etwas? Also dass man zum Beispiel bei Farben gibt es ja auch, wofür verschiedene Farben stehen. Also jetzt, wenn ich ein Bioprodukt machen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt Blau nehmen. Da würde ich wahrscheinlich eher Braun oder Grün oder in Gelb nehmen, einen Gelbton. Leitet man das dann schon ein bisschen? Also hat man als Designer schon so ja, im Kopf, wo es hingehen könnte? Oder lässt man das wirklich im Flow?
Also wenn man merkt, dass das alles bedachte Informationen aus dem Unternehmen heraus sind, da ist man natürlich glücklich, wenn man vom Unternehmen direkt eine Ansage hat und wenn man da auch ein Verständnis mitbekommt, man weiß ja, man steckt ja nicht so tief drin. Und in so einem Workshop hat man die Chance, das wirklich aus der Nase zu ziehen den Leuten und mitzukriegen, warum die denn die ganze Zeit mit so einer Farbe liebäugeln. Und das müssen die ja natürlich auch erzählen und auch argumentativ hinterlegen. Und dann ist das das Beste, was man finden kann. Aber wenn man merkt, das ist jetzt eine geschmäcklerische Sache, dann muss man natürlich mit seiner Erfahrung, mit seinem Wissen, mit seinem Know-how da entsprechend auch mit steuern. Das ist, würde jeder andere Profi in einem anderen Bereich natürlich genau so auch machen. Ja. Und dann nach diesem Workshop ist ja immer noch eine Phase des Kondensierens, des Zusammentragens, des Weiterentwickelns. Auch da lässt sich natürlich noch viel aus diesen Einzelmeinungen ableiten und dann kommt man da schon zu einer Sache, wo man sagt, das kann man auch empfehlen und guten Gewissens tragen. Man muss ja, hat auch Verantwortung.
Also wir haben jetzt im Prinzip die Analyse gemacht, haben dann die Ergebnisse der Analyse übertragen in eine neue Idee für das Design. Und was ist dann der nächste Schritt?
Wenn wir so ein Moodboard haben, das ist sozusagen das erste Antasten an der Interpretation von diesem
Begriff. Also was besteht so ein Moodboard?
Ein Moodboard kann ganz unterschiedlich gestrickt sein. Das sind halt eher so ein ganz freies, damit man noch nicht unbedingt ein Layout ablesen kann, ist das eher ein freies Sammeln von Bildstilen, von Bildmotiven, also in welcher Bildwelt bewegen wir uns, in der Farbigkeit sollte abzuleiten sein, aber auch in einer Art, wie Schrift, mit Schrift umgegangen wird, ist das jetzt sozusagen ganz dicht oder ganz bold, ganz fett. Und man kann auch, also man kann als Collage verstehen eigentlich.
Ja, also ich habe auch Beispiele gesehen, wo das so ja, unterschiedliche Dinge, die manchmal gar nicht mit dem Produkt zu tun haben, sondern wo, wie gesagt, nur ein Ausdruck einfach der Idee dahinter. Es ist etwas, Anführungsstrichen, Jugendliches, ist es etwas für das gesetztere Alter, ist eher etwas für Männer, für Frauen. Also das wird dann auch über diese Bilder oder über Schriften oder über
und auch Sounds. Wir haben auch manchmal im Workshop Klangbeispiele mitgebracht. Okay. Und haben dann, es muss ja nicht einer von diesen fünf Songs dann irgendwie in der Telefonschleife laufen, aber wenn man ins Gespräch kommt über diese akustischen Reize oder über textile Reize, dann lernt man sich halt viel besser kennen, also den Kunden, und kann auch darüber was ableiten. Und das fließt jetzt nicht unbedingt ins Briefpapier ein, was für eine Struktur hat jetzt mein Briefpapier, aber wenn es dann am Schluss halt doch eine Marke für einen Automobilhersteller ist, kann das durchaus natürlich auch in der Ausstattung mit einfließen.
Also das Papier ist eher ein grobes Produkt.
Ach, da gibt es auch ganz viele verschiedene, da gibt es gemustert, also geprägtes, da gibt es offenes Papier, glattes, glänzendes, also auch mit Papieren, mit einer Visitenkarte kann man ganz viel ausdrücken.
Das stimmt. Und jetzt bin ich an dem Prozess, dass ich jetzt sage, okay, ich lege jetzt langsam fest, wie wird das aussehen. Dann denke ich mal, komme ich hinübergeleitet in den Prozess eigentlich der Umsetzung, oder? Der Implementierung ins Unternehmen. Du hattest letzte Woche schon gesagt, gibt es zum Beispiel Schulungen, die ich dann mache, so Workshops nehme ich mal an. Für wen mache ich die denn eigentlich im Unternehmen? Sicherlich nicht für alle, sondern eigentlich bestimmt bloß für Personen, entweder mit Kundenkontakt, nehme ich mal an. Ja. Oder wenn die Entwicklungsabteilungen haben, die das natürlich auch haben, weil die ja wiederum die Idee ja auch in die Produkte überführen müssen.
Ja. Wenn wir diese Strategie gemeinsam mit den Geschäftsführern entwickelt haben, ist es ganz wichtig, dass die Unternehmen, also die leitende Ebene, das können auch Marketingabteilungen sein, dass die das mitträgt und dass die das natürlich an jeder Stelle auch an ihre Mitarbeiter, an ihre Belegschaft kommuniziert. Dann vielleicht auch in anderer Weise. Wir haben dann ein Design entwickelt, immer wieder in Absprache, und das wird dann implementiert. Das heißt, es gibt den neuen Newsletter, es gibt die Webseite, es gibt die Autobeschriftung, alles, was man so sich vorstellen kann. Aber vielleicht gibt es auch neue Events, die dazu da sind, diese Marke zu publizieren. Und das wird gestaltet. Das ist auch ein sehr langer Prozess. Und wenn dann sozusagen die Mitarbeiter damit arbeiten sollen, wenn sozusagen wir nicht alle, zum Beispiel jetzt bei Leipziger, also ein großes Unternehmen, was die Verkehrsbetriebe, Stadtwerke verbindet, da wird ja nicht jeder Flyer dann im Designbüro umgesetzt, da sind mehrere Agenturen damit beschäftigt, da gibt es mehrere Werbestudios, die Autos bekleben, und die brauchen dann eine Handreichung, eine Anleitung, wie das Ganze umzusetzen ist. Und da gibt es sozusagen das nötige Material von der Markenagentur, wo drin steht, wie das Logo zu platzieren ist und wie flexibel das zu platzieren ist, wie die Farbwerte sind. Und da gibt es dann auch Schulungen für die weiteren Mitarbeiter, Inhouse-Agenturen oder fremde Agenturen. Da gibt es auch Feedback, gibt es Feedbackrunden, wo gibt es noch Probleme, wo muss angepasst werden, weil vielleicht irgendwelche grafischen Elemente, die in den Beschnitt ragen, immer problematisch sind, oder Radien werden besprochen, Farbähnlichkeiten auf den unterschiedlichen Medien, will man ja, dass die Farbe immer gleich kommt. Solche Dinge werden dann besprochen, Entscheidungen getroffen, oder es gibt Bedarf nach Illustrationsstil. Jede Abteilung glaubt, da mit anderen Bildern arbeiten zu müssen. Da wird dann das einfach abgestimmt und immer wieder geschaut, wenn man das Ganze eingeführt hat, wie wirkt das jetzt am Schluss im Gesamtzusammenspiel.
Ja. Gibt es zum Schluss, wenn ich es jetzt eingeführt habe und dann läuft es, was weiß ich, ein halbes Jahr, wird dann auch immer geschaut, wie hat sich es entwickelt? Also wie ist die Resonanz der Kunden? Werden da Umfragen gemacht oder wie findest du das? Oder auch zu den Mitarbeitern, die finde ich auch wichtig. Man sieht ja immer nur die Kunden, aber die Mitarbeiter sind ja auch die Markenbotschafter im Unternehmen, ja, nach außen. Wie haben die denn diesen Wechsel aufgenommen? Gibt es da auch so Fragerunden?
Das ist meistens auch sogar der Knackpunkt. Wenn das nicht klappt und wenn da sozusagen alle an den alten Erscheinungsbild hängen, an der alten Marke, also ist ja keine direkt gleich neue Marke mit so einem wenn es da sozusagen Probleme gibt, dann hat man echt Widerstand und dann wird es ganz schwierig. Deswegen nimmt man die schon frühzeitig mit, dass man zwar die Entscheider dabei hat, man will ja nicht so einen Riesenpool
eine Person, die darüber entscheiden, die bestimmen.
Genau. Aber das können auch aus der Belegschaft ein Vertreter sein, der da mit im Markenworkshop mit dabei sitzt und auch seine Meinung sagen darf. Das ist dann wieder schwierig mit den Hierarchien, dass die dann überhaupt was sagen. Aber wenn da sozusagen aus jeder Abteilung vielleicht jemand dabei ist, ist das dann auch schon wieder der Botschafter, der sagt, oh, hier gibt es was Neues und ich habe verstanden, warum das sich ändern muss und warum das für gut ist für uns. Und alle Mitarbeiter haben ja sonst das Problem, warum neue Visiten kann. Das kostet einen Haufen Geld. Was bringt das? Und das muss man natürlich in einem ordentlichen Anschreiben, in einer ordentlichen Versammlung oder im Newsletter ganz transparent kommunizieren, was der Sinn dahinter ist, was die Vorteile sind, was der Grund ist. Und dann holt man sich das Feedback ein, entweder bei den Mitarbeitern oder auch bei den Kunden. Da gibt es dann wieder extra Büros oder Institute, die sich damit beschäftigen, die schauen, wie markant und wie wiedererkennbar ist diese Kampagne gewesen, mit der das eröffnet wurde, was ist hängen geblieben, wie ist das wahrgenommen worden. Und dann kann man da auch wieder nachjustieren und schauen, dass das vielleicht noch nicht ganz verständlich war, unser Claim oder unser neues Foto da. Das ist, ein bisschen gibt es immer einen Faktor Mensch, der nicht ganz planbar ist.
Ja, ich denke auch gerade, wenn sich auch die Zielgruppe, die Käufer, die Konsumenten sich an ein gewisses Markenerscheinungsbild oder dort festgenagelt haben, wenn ich dran denke an Nivea, also wenn die morgen statt einer blauen Verpackung eine rote Verpackung machen würden, würde das vielleicht in Asien funktionieren, haben wir gelernt, rot ist dort die Glücksfarbe, aber würde vielleicht bei uns dazu führen, dass die Leute das Produkt nicht mehr kaufen.
Ja.
Also denke ich schon, sind viele Risiken. Hast du es schon mal erlebt, dass ein Kunde wieder zurückgeswitcht ist?
Na, es gibt Beispiele aus der Mode, also auch bei Adidas gibt es so zwar wieder, da gab es auch die Bewegung zu dem alten, diesem Blatt, und zwischendurch gab es mal diese Treppe mit den drei Balken, das ist auch wieder ein bisschen zurückgefahren worden, weil das alte kultiger war. Aber da gibt es durchaus Negativbeispiele. Aber das ist eigentlich alles viel sensibler, als jetzt, wenn man sozusagen Joghurtverpackung nimmt. Das ist jetzt so unproblematisch. Da kann man auch mal schnell die Charge wieder zurückspulen. Aber bei der Marke ist es schon schwierig, wenn man da sich so daneben bewegt.
Woran erkenne ich denn als Unternehmen, dass ich was an der Marke machen muss? Also die Kunden haben ja irgendwo einen Punkt, wo sie dann zu dir kommen. Also wo sie sagen, jetzt kontaktiere ich mal, ich habe hier irgendwie einen Bedarf. Wie spüren die Kunden das?
Na sicher.
Umsatzrückgänge oder
am Schluss ist das
dass man sagt, irgendwelche Facebook-Einträge, wo sich einer aufregt, dass das Logo so altbacken aussieht oder...
Eigentlich jetzt auch ein Bekanntheitsgrad. Mhm. Also man hat ja auch Rankings beim Markenwert. Was ist die Marke wert? Das wiegt da wirklich nicht unerheblich viel, so eine Marke. Da gibt es verschiedene Faktoren, die reinzählen. Das ist zum einen schon der Umsatz oder die Aktien, der Aktienstand, aber es ist ganz viel dieser Bekanntheitsgrad. Und das wird halt regelmäßig gemessen. Und wenn man da merkt, dass das sozusagen auch nicht mehr so klar wahrgenommen wird, sondern dass da Verwechslungen entstehen und wenn man danach was gezielt fragt, Mitbewerber genannt werden, dann muss man nicht nur mehr Werbung machen, sondern kann sein, dass einfach die Marke unscharf ist, dass da verschiedene Kanäle nicht wirklich im Einklang sind und dass man da besser abstimmen muss, weil das einmal ist die Marke flippig, hip und locker und das andere ist sie wieder super seriös und das ist unglaubwürdig und führt halt nicht zu einem ganz klaren Bild. Mhm. Das ist das Ziel, aber da, das kann ein Umsatzrückgang sein, das kann sein, dass man sagt hier, wir haben gerade irgendwie einen Image-Schaden genommen, Dieselskandal oder solche Dinge und müssen da was tun. Eigentlich ist da die Marke das große Rückgrat, was einen über so einen Dieselskandal hinweg hilft. Mhm. Man merkt, dass die Aktien schon wieder steigen und dass es da eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem gab. Da ist eher die Werbetrommel, die da halt wieder mal reagieren muss, um das Ganze richtig zu stellen oder zu versuchen. Aber die Marke, die hat eigentlich vorgebaut und die zehrt dann an der Stelle von dem, was da alles an Gutes eingezahlt wurde.
Oder halt, wenn der Wettbewerb sich verändert. Ne? Das ist natürlich auch ein Punkt, wo dann gerade, denke ich mal, im KMU-Bereich, das ist ja eher schwieriger bei großen Unternehmen, die haben ja ständig, sind ständig in der Analyse ihrer eigenen Marke. Du hast ja gerade gesagt, auch mit dem Ranking und dem Wert der Marke, aber für ein mittelständisches Unternehmen ist das ja jetzt nicht ein greifbarer Wert, weil die ihre eigene Marke, nehme ich mal an, gar nicht messen, sondern die gibt es halt und die stellen, was weiß ich, irgendwie Wasser her und morgen sagen sie, okay, mein Wettbewerber hat was gemacht, jetzt muss ich auch was machen.
Das ist so ein bisschen das Problem, das so zu bemessen. Wir haben ein Beispiel, ein Unternehmen, was sich aus der reinen Produktion heraus ins Selbstvermarkten erneuert hat. Die wurden also vorher von anderen vertrieben, also der Vertrieb lief über ein anderes Unternehmen. Jetzt haben sie sich sozusagen den Vertrieb zurückgeholt und mussten ganz viel loslegen in ihrer Marke, in ihrer Öffentlichkeit, im Messestand überall. Und da zu schauen, wie erfolgreich war jetzt die Marke, wie erfolgreich waren die Außendienstmitarbeiter, was war vorher schon bekannt, wofür wurde die Marke vorher schon geschätzt, wofür wird sie jetzt geschätzt, da muss man wirklich intensive Nachfragen, auch auf so einem Messestand mal nachfragen, woher kennen sie uns, wie nehmen sie uns wahr. Das sind sozusagen Dinge, die, da können wir auch dem Kunden immer schwer sagen, wenn ihr eine bessere Marke habt, verdient ihr nachher doppelt so viel. Das ist so, aber das ist schwierig nachzuweisen, weil am Schluss war das Produkt Mist und niemand hat es gekauft und deswegen denkt man, die Marke war vielleicht schlecht. Also das ist natürlich ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Aber noch ein weiterer Punkt, warum man vielleicht an der Marke immer wieder was anpassen kann, ist, wenn Firmen fusionieren oder aufgekauft werden, dass sozusagen dass man plötzlich zu einem Tochterunternehmen wird und da eine Verbindung, wir haben ein großes Beispiel, damals die Dresdner Bank
die Commerzbank, jetzt, ne?
Commerzbank. Ja. Und da wurde tatsächlich die Bildmarke verschmolzen, aus beiden kam etwas zusammen, die Farben von der Commerzbank, die Symbolik aus der Dresdner Bank. Und sowas passiert halt in allen Bereichen ständig.
Also wenn ich jetzt nochmal auf den Prozess zurückgehe, ist also Analyse, quasi Erarbeitung des Designs, die Umsetzung oder Implementierung des Designs ins Unternehmen und zum Schluss wieder die Analyse dessen, was es gebracht hat, wo ich dann sicherlich am Ende dann wieder über Befragungsinstitute sicherlich gehe oder selber das Unternehmen inspiriere, eine Befragung auch beim Kunden oder Mitarbeitern halt zu machen.
Das wäre der Kreislauf, in den man immer wieder eigentlich drehen kann.
Und dann fange ich wieder an, die Marke neu zu überdenken.
Ja, oder zu kontrollieren, ob es irgendwie Verbesserungen
gibt. Genau. Ja. Also, never ending story, wie man so schön sagt. Wunderbar. Ja, Jakob, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass wir darüber geredet haben. Fand ich total spannend. Wer dich als Dozent erleben will und mit dir auch über die Praxis reden will, wie man das in der Praxis macht, gerne in unserem Kurs Design Manager mit IHK-Abschluss einfach mal auf die Seite hsb-akademie.de schauen, dort unter Kurse Design Manager, da findet ihr alle Informationen zu den wirklich umfangreichen Inhalten. Wir hatten ja gerade schon gesprochen im Vorgespräch, dass der Kurs wirklich Wahnsinn ist, also ganz viel Input gibt. Und ja, ich freue mich, dass du da warst. Es war sehr, sehr toll und ich freue mich schon, müssen wir mal wieder einen Termin machen zum nächsten Mal. Da gibt es, glaube ich, noch viel zu besprechen. Design habe ich jetzt viele Bilder im Kopf. Und ja, noch ein paar Worte vielleicht von dir für unsere Zuhörer, Zuschauer, damit die gut durch die Woche kommen.
Ja, dann wünsche ich ein schönes Wochenende, schöne Woche, schöne Zeit, schönen Sommeranfang. Ich denke, Corporate Design ist ein spannendes Thema und ist nicht nur Gestaltung, sondern auch ganz viel Kopfarbeit, ganz viel Theorie mit Strategie verbunden. Das ist aber auch das Spannende dabei.
Super, danke dir, Jakob. Ciao, bis zum nächsten Mal.